Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer, ich heiße Sie alle herzlich willkommen zu unserer dritten Folge der Ringvorlesung Augenblicke österreichisch-islamischer Berührungen. Wir haben uns in den ersten zwei Einheiten mit dem Konzept des Orient, der Orientalistik und des Orientalismus beschäftigt. Dazu haben Frau Dr. Farizade und Herr Professor André Gingrich zu uns gesprochen, und heute wollen wir den Blick ein wenig shiften und uns mit dem Zusammenspiel der beiden Begriffe im Titel, nämlich Österreich-Islamisch, die wir bewusst nicht als Gegensätze, sondern als Dimensionen von Ort, Raum, von Heimat und der Islam hier als Religion. Und Herr Professor Dr. Peter Stöger wird heute zu uns zu diesem Zusammenspiel dieser beiden Komponenten sprechen. Ich möchte Herrn Professor Dr. Peter Stöger kurz vorstellen. Er ist seit vielen Jahren Erziehungswissenschaftler an der Fakultät für Bildungswissenschaften an der Universität Innsbruck tätig und hat schon mehrere Male bei uns mitgewirkt und zu vielen Themen schon referiert. Umso mehr freuen wir uns, heute ihn auch im Zuge dieser Ringvorlesung als Gastreferent begrüßen zu dürfen. Herr Professor, bitteschön.
Gerne. Also das Thema heißt Heimat-Religion. Dahinter ein Fragezeichen, nicht doch ein Rufezeichen oder sachlich gesetzt einfach ein Punkt. Es geht um ein Zweifaches, Heimat und Religion. Wobei das Und dazwischen das Besondere ist. Es mittelt, vermittelt und übermittelt. Der Ausdruck für Friedhof heißt zum Beispiel im Hebräischen Bet Chaim, Haus des Lebens. Hier ist die Bedeutung dieses Und umfasst. Seele und Heimat sind vielfach zum Religiösen hin rückverbunden, was übrigens nur die Übersetzung von Religere ist. Alle Satzzeichen, die wir dem Thema zufügen können, tragen wir ein Leben lang durch, vor allem die Gedankenstriche. Von Jacques Lacan stammt der Ausdruck, stammt eine Wortschöpfung. Sich auf den Begriff Dimension beziehen, spricht der Wortschöpfend von Dimension, von Heimstatt. Das tragende Wort ist lateinisch, Mansio, die Stätte. Sie war ursprünglich eine Raststätte. Die Mansio findet sich in der Türinschrift, die die Sternsinger hinterlassen. Christus Mansionem Benedicat, Christus segnet dieses Haus, schreiben die Sternsinger mit Kreide an die Türpfosten. Und der Volksmund sagt dazu, auf die Heiligen Drei Könige bezogen, Kaspar, Melchior und Balthasar. Also Heimstatt. Heimstatt sind die Gotteshäuser aller Art, sind aber auch Architekturen im Sinne von Denkgebäuden. Dimension ist Städte. So drückt es Lacan aus, ist ein heimatlicher Ort von Gedanken, Ort der Humore, wo die Winde des Lebens wehen, Ruch, Ruach, Spiritus Sanctus, Wakadanka, Prana. Also von diesen Winden sind wir durchhaucht, all die, die von Geist, von Geistheit, von Geistigkeit, wie immer er oder sie das sprachlich kleidet, beseelt sind. Dieser Spirit des Unendlichen, der sich auch im Endlichen niederlässt und sich seiner erbarmt, ist das, was dialogisch liebende Menschen durchweht. Ist nun nicht diese zitierte Mansion bei Lacan der Ort, an dem man zu Hause sein darf, der Ort, der Religion mit Heimat verbindet. Heimstatt gilt allemal. Auch wenn nicht jedem das Religiöse eine Heimat ist, so ist Heimat immer Stätte von sich zu Hause fühlen, auch dann, wenn jemand ein anderes Vokabular vorziehen würde oder die Heimat ihn ausgespuckt hat. Psychodynamisch ist die Heimat eine Zentralkraft hin zu einem den Weg bereitenden, hin zu Freude, zu Sehnsucht, zu Protest, zu Ablehnung, zur Erfüllung gleichermaßen. In der spirituellen Literatur, ich denke etwa an Meister Rumi, wird das besonders deutlich. Aber auch beim Dalai Lama, der als die Emanation des tausendhändigen Gottes der Barmherzigkeit gilt. Ich weiß, dass auch Rahman ein ganz wichtiges Wort ist im Islam. Ist Heimat ein bewegendes hin zu etwas, das mich nicht gleichgültig lässt? Ein den Weg sogar bereitendes zu etwas, das mich selbst noch in der schärfsten Ablehnung und da besonders, was die Hassliebe zeigt, etwas angeht. Dann gibt es freilich noch das Ich komme her von etwas Ausgegangenem. Es ist also ein Her von etwas. Es gibt aber auch ein Hin zu etwas. Selbst in der Ablehnung des Religiösen, im Abbruch des Religiösen, verdichten sich noch Her von und Hin zu. So lassen Sie mich in Anlehnung an die Dimensionen von den Heimstätten von Lacans Dimension sprechen. Ich versuche, deren 8 zu zirkeln. Dimension, also Dimension 1, Heimat, Ambivalenz und Trennung. Ich folge gleich mit der Tür ins Haus. Das soll man zwar didaktisch nicht tun, aber trotzdem. Heimat ist zwar ein wärmender, aber auch ein problembehafteter, vor allem ein ausgebeuteter Begriff. Das gilt auch für religiöse Heimaten. Wir sehen ja Tag für Tag, was passiert, wenn hehre Begriffe wie eben Religion und Heimat misslich gebraucht werden, wenn im Grunde die Sehnsucht missbraucht wird, wie das bei Missbrauchsgeschichten nicht nur sexueller Natur geschieht. Es gibt auch den emotionalen, ja auch den spirituellen Missbrauch. Heimatversprechen liegt lautmalend nahe bei Heimatverbrechen. Das Versprochen haben und das Verbrochen haben kennt die Geschichte zuhauf. Es erinnert zum Beispiel an Versprechungen von einem Paradies, das Leram war. Das erinnert in unseren Tagen an Versprechungen für die Guided-Tour in ein spezielles Wunderland. Und so shoppen wir uns ins Paradies. So shoppen und shoppen und shoppen wir, bis wir endlich todglücklich in der Wunderheimat angelangt sind. Also Heimat auf Kosten von ist der Abschied von der Dignität, die der Heimat in sich zukommt. Dieses Abspalten, Separieren führt zu einem Gedanken bei Jacques Lacan, der über die etymologische Bedeutung hinaus einen psychologisch relevanten Punkt zu Heim, Heimat und Heimstätte berührt. Das lateinische Wort pario heißt ich gebäre und steht verwandtschaftlich zu separo, ich trenne. Lacan betont die Schreibung mit der Vorsilbe se, separare, was uns von separatia her bekannt ist. Also das Sich-Trennen führt Lacan neologistisch weiter zum Separere, zum Sich-Selbst-Zeugen, Sich-Selbst-Hervorbringen. Wie nun das? Das lateinische Wort parer leitet sich ursprünglich nämlich von peparein, von Vorzeigen ab, also von diesem griechischen Wort. Und das eben erwähnte lateinische pario, abgewandelt dann partus, steht nicht nur für das erwähnte Gebären, es steht auch für Zeugen, für Hervorbringen. Somit sind Selbsttrennung und Selbstzeugung bei Lacan in einen Bogen gebracht, der nicht nur etymologisch, sondern auch tiefenpsychologisch interessant ist. Wir haben es dabei nun mit etwas Getrennten, mit Pars, mit Teil zu tun. Dieses Pars, diese Trennung, steckt auch im spanischen Parto, lateinisch übrigens Partus, die Geburt, aber auch die Leibesfrucht und in der Dichtung die Zeugung. Sie ist zunächst vorwiegend ein körperliches Dividierungsgeschehen. Das Baby ist immer schon ein dividiertes, ein getrenntes, auch in jener Symbiose, die sich Diade nennt. Es ist eine getrennte Einheit, sozusagen ein dividiertes Individuum. Es ist Dividuum und Individuum, wobei analog zu Bubers Begriff von Ich und Du das Und das Wichtigste ist. Das entspricht zu Buber der Metaxis, dem Zwischen, jenem Etwas, das zwischenwaltet, zwischen Mutter und Kind und oft vergessen von Anfang an zwischen Vater und Kind. Die Dyade im Wohnraum Mutter, dieser heimatliche, urheimatliche Raum, ist schon anfänglich eine Triade. Die Symbolik der Nabelschnur, auch die der Plazenta, erinnert an Bubers und Bubers Zwischen. Christian Kraler bemerkt, es gibt immer auch eine Nabelschnur, nicht nur zwischen Mutter und Kind, auch zur Heimat. Diese kann zwar durchtrennt sein, Ihre Existenz schafft jedoch real gewordene Erinnerungen. Ich denke dabei an unsere ukrainischen Freunde in Lemberg und in Kharkiv. Ich habe jetzt eine ganze Woche lang telefoniert mit einer Kollegin im Bunker. Also das ethnisch-politisch oder religiös bedingte Exil von Moses herauf bis zum Dalai Lama, prominenter Flüchtling, ist im Gang der Religionsgeschichte zahlreich, nicht zuletzt literarisch dokumentiert. Dafür stehen ethnisch wie religiös die Schicksale der Rohingya, der Jesiden, der Uiguren. Ja. Die Gebärmutter ist körperlich-seelisch eine Urheimat. In ihr leben wir mit Codierung, mit DNA als reife Programmatik ein Leben lang. Wir wachsen ursprünglich getrennt eins heran. In besagten Separare sind wir getrennt. Im Wortstamm verbleibend sind wir mit Lacan beim eingeführten neologistisch gesetzten Separere, beim sich selbst gebären, beziehungsweise sich selbst erwerben, sich selbst hervorbringen, also bei einer Selbstzeugung oder Selbsterzeugung. Dieses Separere heißt dann in einer Autokonzeptio den Menschen zum Menschen machen. Das ist ein Symbol für einen Autoismus. Performance ist alles. Und das grenzt dann an quasi autistische Züge. In sie scheinen wir kollektiv wie epochal hineinzuschlittern. Der Mensch, der sich bildlich gesprochen selbst zeugt, ist jene Hybris, in der sich der Mensch zu Gott macht. Sie sehen, unser Thema kann nicht nur heimelig sein. Auch Religionen sind vor Entfremdung nicht geschützt. Immer dann, wenn sie die Demut verlieren, sind sie Gott vergessen, habend solch selbsterzeugende Gebilde. Was die Pionierinnen des Dialogs in der Regel auszeichnet, das ist der Mut in seiner höchsten Form, nämlich Demut. Dimension 2, der exklusive Überfall. Ja, das gibt es. Dass die schönsten und die würdigsten Begriffe Raubzügen zum Opfer fallen können. Spitzenreiter sind Gott und die Liebe. Auch die Heimat liegt im Spitzenfeld. Wegelagerer gibt es viele. Und es sind mitunter auch solche dabei, denen man das ob ihrer zur Schau getragenen Friedfertigkeit oder Frömmigkeit vorerst einmal nicht zugetraut hätte. Die feindliche Übernahme der Begriffe zeigt sich in Ismen aller Art, in Fanatismen wie Nationalismen oder in der Ausbeutung des Religiösen für politische Zwecke. Auch Religiöses in Verbindung zur Heimat kann völlig entleert dastehen. Vor allem dann, wenn dabei aus einer ursprünglich national geformten Schicksalsgemeinschaft der Übersprung zum Nationalismus geschieht. Wehe! Der Heimatbegriff wird ideologisch oder er amalgamiert mit Religion. Es gibt solche Vermischungen, die die anderen, die etwas zum Beispiel Religion, mit mir nicht teilen, ausgrenzen. Auch solche, die schon seit Jahrhunderten hier Heimat gefunden haben. Unberührt mag eine ursprüngliche Heimatliebe sein, aber sie hat dann lange Schatten, ist entstellt und ist im Letzten eine Selbstvergiftung. Diese Einstellung, dass außerhalb meiner, in Klammer, religiösen Gemeinschaft kein Heil zu finden sei, findet sich fanatisiert in Gemeinschaften, die Andersdenkende exkludieren. Pionierinnen des Dialogs konnten nur deshalb vorangehen, weil sie genau das nicht zu ihrer religiösen Heimat gemacht haben. Ohne das Ureigene zu verlassen, setzen sie fernab jeder Vereinnahmung auf das Ein und nicht auf das Ausschließende. Dimension 3, das Inland, dort, wo es nur mehr das Traute gibt. Wir kennen es vom religiösen Sui Generis. Der Verlust der Bindung an die eigenen Wurzeln ist ein Sich-Trennen, ja oft ein Sich-von-Sich-Abtrennen. Die Anerkenntnis, dass auch andere, warum immer sie anders sein sollen, da ich angeblich der Nicht-Andere bin, ist grundlegend. Die Erkenntnis, dass sie ihr Unteilbares, ihr Heimatliches, ihr heimatlich-religiöses eben auch nur anders gekleidet, geschmückt, erlitten, erhofft haben, erfordert freilich Selbstbewusstsein. Fehlt dieses, ist die Gefahr groß, den sogenannten anderen Autonomie abzusprechen. Vor allem und gerade dann, wenn es mich uneingestanden im Tiefsten berührt. Dann sind die anderen jene, die für mein religiöses Inland zur Störung werden. Belastungen steigern sich intra- wie interreligiös, vor allem das Intra ist wichtig, unermesslich, wenn Heimat und Religion possessiv verwaltet werden. So als wäre aus christlicher Sicht zum Beispiel Schweinefleischverzehr das Kriterium für interreligiöse Dialogtauglichkeit. Wer überhaupt manche Inlandchristen sich nur als Christen fühlen, weil sie nicht Muslime sind. Die Definition erfolgt klassisch bei Feindbildmechanismen und bei Identitätsanleihen über die Negation. Sie sind nicht Christen, weil sie Christen sind und an ihr Glaubensbekenntnis glauben. Nein, sie sind Christen, weil sie nicht die da sind. Hinter dem leicht dadaistischen die da stecken all die, die nicht so sind wie ich. Ich weiß zwar nicht, wer ich religiös bin, denn meine christliche Bindung ist nur oberflächlichster Natur. Doch bin ich Christ, weil ich nicht der da, nicht die da bin. Diese Art von Heimat- und Identitätsstiftung funktioniert nur mit einer hochgerüsteten Inlandverteidigung. Sie setzt voraus, dass religiöses Ausland klar markiert ist. Weil ich aber im religiösen Inland keine Tiefe habe, wird in der Ablehnung des Andersglaubenden das Äußerliche so wichtig. Kopftuch und Schweinefleisch als textiler bzw. kulinarischer Identitätsabdruck. Kurzum, dieses Ausland ist nicht Heimat und hat gefälligst außen vor zu bleiben. Stehen aber den selbsternannten Inländerinnen wirklich Fülle und Tiefe, die ja letztlich immer im Mystischen wurzelt, zur Verfügung? Die Dialogbereiterinnen wissen indes um den Reichtum des Religiösen. Sie erkennen das auch bei denen, die dann eine andere Religion haben. Ihre religiöse Beheimatung, ihr Heimatfinden, ihr Heimfinden geht nicht auf Kosten anderer. Ein gewisser Abwärtstrend der Kirchen steigert mancherorts noch den Angsthass auf Muslime, die uns mit ihrer Religion zu überfluten drohen. Solches wird mancherorts von Kulturchristen geäußert, denen Religion an sich nichts bedeutet. Solches eint auch immer wieder Rechtspopulisten. Bei manchen eher kämpferischen Atheisten gibt es Ängstlichkeiten, dass das Religiöse ausgerechnet über den Islam hat man die Kirche doch mit mehr oder weniger Erfolg bekämpft und Missbrauchsskandale taten ein Übriges wieder zu einem Thema wird. Auch manche eher links-grün liberal orientierte sind über das Revival des Religiösen aus dieser Ecke wenig begeistert. So gibt es auch Überschneidungen bei der Religions- respektive Islam-Ablehnung durch auf den ersten Blick hin konträre politische Lagerungen. In beiden Blöcken gibt es aber auch unendlich viele Abstufungen und Ausnahmen. Viele Feindbildbesetzungen demonstrieren es. Inland und Ausland gehören getrennt. Sie gehören verschiedenen periodischen Systemen an. Intrapsychisch scheint es so zu sein, als konstituiere sich mein Ich in und aus der Gegnerschaft zu anderen. Besonders krass zeigt sich das in der Gegnerschaft zum ähnlichsten Fremden. Die Verfolgung einer Anne Frank zum Beispiel, die genauso gut hätte in Sarajevo oder in Mailand oder in Wien leben können, erklärt sich genau daraus. Ist der Fremde nur fern genug, dann kann er sie auch mein Nachbar sein. Dieser Fremde wird auch dort wahrgenommen, wo er, sie, gar nicht existiert. Dann heißt es nicht, die oder der Fremde bin ich, sondern die, der Fremde oder ich. Die Expedierung des Fremden, des Fremdnächsten, in äußerste Ferne schafft offenkundig den Freiraum, zu sagen, wir sind unter uns. Die Dynamik der heimattreuen Inlandsverteidigung zeigt ja Skurriles. Unser Gauner, der eine Million geklaut hat, ist mir immer noch lieber als der fremde Gauner, der eine Fahrradklingel gestohlen hat. Der eine gehört zu uns und macht das, was ich vielleicht auch ganz gern tun würde. Und beim anderen, der weniger angestellt hat, heißt es, na, sowas, typisch Ausländer, nichts ist mehr sicher. Und Folgesprüche schauen dann so aus, der Ham statt Islam, Bummerin statt Muezzin, Copyright bei einem österreichischen Ex-Minister. Dimension 4. Hier und anderswo. Das hier ist klar und das anderswo berührt mich nicht. Es ist jedenfalls nicht von hier. Es ist auf alle Fälle dort, wo ich nicht bin. So weit, so unklar. Das erinnert an Karl Valentins legendären Spruch, fremd ist der Fremde nur in der Fremde. Heimat konnotiert psychodynamisch gesehen mit Sehnsucht, mit Gemüt. Sie zielt auf eine Bergung, selbst wenn diese Heimat mich ausgespuckt hat. Intra- wie interreligiöse Verfolgungsgeschichten, oft einhergehend mit intra- wie interkulturellen Ausgrenzungs-, Vertreibungs- und Verfolgungsgeschichten, dokumentieren diese Tektonik. In ihrer religiösen Dimension ist die Heimat ein Ort des Vertrauten, vertrauter Riten, vertrauter Litaneien, vertrauter Lieder, vertrauter Wiederkehr, lebenslang gebürtlicher Räume. Die uterale Wirkung von Kuppelbauten wie der Hagia Sophia, aber auch von Tauchbädern, von Schwitzhütten, von Krypten und Katakomben, der romanische Baustil zum Beispiel sui generis, illustrieren auch eine tiefenpsychologisch relevante Dimension. Diese Heimat als Abbild eines Oben im Unten, dem Erdental, steht religiös aber auch für ein nur geliehenes, geliehenes auf dem Weg zu einer endgültigen Heimat. Das Zuhause herunten ist gemietet. Manchmal auch eine Frage für den Mieteschutz. Gerade weil sie so tief im eigenen verankert sind, fällt es den Pionierinnen des interreligiösen Dialogs leicht, das Sehnsuchtspotenzial in anderen Religionen für wert zu schätzen. In der Mystik, so beim Meister Rumi, bei der heiligen Teresa von Avila, bei Rabbi Susia, zeigt sich die Kraft von Sehnsucht besonders. Heimat und Ewigkeit. Das betrifft, schon eingangs erwähnt, den Friedhof als mitunter heimatlich anmutenden Gottesacker. Die urheimatliche Ausrichtung kennt die Orientierung in muslimischen Friedhöfen. Auch die alte kirchliche Architektur mit der Setzung der Apsis gegen Osten, also nach der Heimat Christi, entgegengesetzt und das zugespitzt, die Okzidentierung, die große Verwestlichung unseres Lebens als Chiffre für ökonomisches Heil, zeigt sich im Consumo ergo sum, der neuen Heimatsuche und in der Heimatsuche bei Facebook-Likes, I got a like, really I exist. Der rechte Umgang mit der Schnittstelle Heimat und Religion lädt ein, zweierlei zu erkennen. Erstens, dass ich, so ich unreflektiert über andere urteile, nur aus einer Haltung urteilen kann, die mich automatisch und exklusiv in das Zentrum rückt. Über andere, von mir sogenannte andere zu sprechen, rückt mein, nicht ihr, nicht sein, ich in das Zentrum. Indes, wer gibt das Recht, mich so in ein Recht zu setzen, dass nicht ich, sondern ausschließlich andere die anderen sind? Bin ich nicht oft genug ein anderer, eine andere, nicht nur den anderen gegenüber, auch mir selbst gegenüber? Die Selbstmächtigkeit, andere aus dem Meinen zu exkludieren, weil sie anders beten, anders sprechen, rituell essen oder sich kleiden, ist ein Übergriff. Das Arrangement des Zusammenlebens unterschiedlicher Religionen und Kulturen ist dann nochmals etwas anderes, wobei es schöne Beispiele gibt, wie in einem Raum unterschiedliche Konfessionen in Frieden zusammenlebten und zusammenleben. Ich denke etwa, will das aber auch nicht romantisieren, aber doch an das halbwegs friedliche Zusammenleben im Kalifat von Cordoba und an das neue Sarajevo. Und wenn es nicht gelingt, so sind es immer wirtschaftlich-soziale Spannungen, die religiös fast durchwegs nur ummantelt sind. Zweitens darf ich erkennen, Heimat ist nicht exklusiv. Heimat haben auch die anderen. Nun höre ich sagen, ja, akzeptiert, aber in ihrer und nicht in meiner Heimat. Darin liegt ein entscheidender Punkt. Kann die Suche nach einer neuen Heimat, also der notgedrungene Wunsch, eine Heimat auch außerhalb einer angestammten Heimat suchen zu wollen, jemanden, der sich einheimisch fühlt, eine, nämlich seine Heimat rauben? Es gibt tausend Gründe, warum beispielsweise eine Suche nach neuen Lebensufern, um dort gefahrenloser zu leben, zustande kommt. Es sind in der Regel die erwähnten politisch-sozialen, wirtschaftlich, religiös und zunehmend auch klimabedingte Gründe, ein Land der Hoffnung betreten zu wollen, über welche Hinderniswege auch immer. Warum soll ein menschlicher Umgang mich meine Identität verlieren lassen? Außer Rede steht die Sinnhaftigkeit einer gerechten Verteilung von Hilfesuchenden. Doch wird uns relativ erfolgreich einzureden versucht, dass eine europäische Identität verloren gehe, vergessend, dass die Wurzeln Europas nicht nur christlich, sondern schon vorchristlich, woran zum Beispiel die kretische Mythologie der Europa erinnert, jüdisch und muslimisch eingespeist sind. Europa in dieser Buntheit, verratende, ja vergiftende, feindbildlich gesteuerte Tendenzen sind oft genug von jenen vorangetrieben, die ansonsten von Europa herzlich wenig halten und deren Christentum alles eher als an der Bergpredigt ausgerichtet ist. Flux nennt sich denn auch eine österreichische Parlamentspartei, geschichtsvergessen, Heimatpartei. Gerade an der Kombination Heimat und Religion zeigt sich, dass Heimat nicht territorial alleine gesehen werden darf. Viele Protestanten verließen zum Beispiel ihre Heimat. Sie taten es um einer tieferen Heimat willen, um ihre Religion frei ausüben zu können. Denn daheim in Good Old Europe war es nicht mehr möglich. Und so war dann eine neue Heimat, meist war es der amerikanische Kontinent für die hutterischen Brüder, nun das ferne Territorium der Zufluchtsort. Diese ihre religiöse Heimat nicht in Gefahr zu bringen, rechtfertigte für sie sogar den Heimatverlust im irdischen Sinne. Man möchte meinen, es sei doch selbstverständlich zu akzeptieren, dass sogenannte andere auch eine Heimat haben. Weil aber nicht alle Selbstverständlichkeiten von selbstverständlich sind, ist solches Anerkennen schon ein erster Fortschritt. Er heißt, anderswo gibt es auch Heimat. An sich nicht unlogisch, aber die Psychodynamik folgt selten nach der Logik. Dass eine solche andere auch Heimat, auch anders religiös oder nicht religiös sein darf, war zum Beispiel bis zum Zweiten Vatikanum nicht selbstverständlich. Davor herrschte der missionarische Gedanke der Zwangsharmonisierung. Der Gedanke, dass auch außerhalb der Kirche Heimat gefunden werden könne und Menschen auch dort in der Wahrheit stehen und bestehen können, war vielen und ist auch heute noch manchen Hardlinern nicht vermittelbar. Das miteinander geteilte Glaubensheimat in gleicher territorialer Heimat trotzdem zu Mord und Totschlag führen können, wissen wir. Und in diesem Zusammenhang zeigt sich, dass Stammesspannungen oft stärker wirken als der gemeinsame Glaube. Traurige Beispiele dafür gibt es auf der arabischen Halbinsel, gibt es in Ruanda. Die Anerkenntnis, dass es Heimat sowohl territorial als auch religiös und psychoterritorial anderswo und anders wie geben darf, schafft dann die Voraussetzung für den nächsten mutativen Schritt, nämlich die Aufnahme von Menschen aus einer anderen Heimat in die sogenannte eigene Heimat. Ein Weitersprung. Dimension 5. Fundament und Rückbindung. Sollte solches Ansinnen je bestanden haben, ist es gut, sich vom Exklusivanspruch Heimat zu verabschieden. Verabschieden von nur in meinem religiösen Territorium ist ein Recht auf Heimat zu finden. Verabschieden von die, die dieses mein religiöses Territorium nicht mit mir teilen, haben kein Heimatrecht, wenn sie mit mir im gleichen geografisch gezirkelten Land leben wollen. Die Folgen sind Ghettoisierungen aller Art, vom Ghetto in Venedig herauf bis zu heute, und sind nicht die Uiguren in einer einzigen Ghetto-Situation. Das gibt es aber nicht nur makro, das gibt es auch mikrosozial. Im Klassenzimmer kommt es auch zu Ghettoisierungen. Wenn zum Beispiel beliebtes, grausames Spiel ein muslimisches Kind niedergerauft wird und mit dem Schweinefleisch-Semmeltest konfrontiert wird, vom Muskelreiten erst dann erlöst wird, wenn es in die Semmel hineinbeißt. Es steht die Frage, Heimat haben und in der Heimat sein, ist das dasselbe? Sofern wir uns bei der lebenslang dauernden Geburtstrennung nicht von unserem Selbst auch noch trennen, sind wir noch im Modus von Heimatbesitz. Besitzen im frommschen Sinne des Habens macht indes in den Religionen mehr oder weniger deutlich betont, im Letzten ein Heimathaben heimatlos. Nicht von dieser Welt. Ein Grundzug in den Religionen scheint erst das Sein in der Heimat zu eröffnen. Hier steht Heimat nicht mehr für Exklusion, hier steht sie für Inklusion. Das wäre dann doch nicht mehr nur eine territoriale, die am allerwenigsten, vielmehr eine psychoterritoriale, vor allem eine religiöse Inklusion. Alle sind wir Kinder Gottes. Darauf verweisen die großen Religionen und die Pionierinnen des Dialogs schaffen von Herz zu Verstand Brücken. Aber es ist auch für Agnostiker und Atheisten lesbar, denn der Anspruch, Mensch zu sein, ist ein humaner und er orientiert sich nur oberflächlich an Sprache, Ethnie, sozialem Status oder Religion. Respekt und Würde sind dann das alles Verbindende und alle Verbindende. Das Religiöse tut nun das, was das Wort an Bedeutung inneträgt, nämlich rückbinden, religere. Die Tiefe zum eigenen eröffnet das den Raum teilen. So kann ich in und mit diesen Teilen mitteilen, miteinander teilen. Das setzt Trennschärfen ja nicht aus. Sie anzuerkennen, ist vielmehr Voraussetzung für jeden Dialog. Das ist das schwarze Loch in der Psyche, sich selbst zeugen. Statt sich selbst bezeugen und eintreten dafür, dass die anderen in aller Freiheit und Souveränität individuell so sind wie ich, so sind wie ich auch bin. Das heißt, bezeugen, dass diese anderen auch ein heimatliches Anrecht bei mir haben, weil verfolgt, weil schutzsuchend, weil in Nöten eben Heimat bei uns suchen wollen. Das taten zum Beispiel Tiroler in Lateinamerika, ebenso Burgenländer in der Gegend von Chicago, Pustertaler Wiedertäufer auf dem Weg nach Saskatchewan. Immer nahmen sie ihre Heimat mit, ihr Salzburg, ihr Wien etc. in eine Gegend mit, die sie später als neue Heimat bezeichneten. Mehr heimisch sind wir alle. Die Obergassler und die Untergassler ebenfalls, auch wenn die Ober- und die Untergassler partout nicht zur Heimat zählen wollen. Warum? Weil schon mein Großvater deinen Großvater verprügelt hat. Sich selbst zeugen, dieses Separere, ist eine Anmaßung, Gott zu spielen. Ich mache mich zum Schöpfer und pfeife auf das Du und Zwischen und Wir. Im Großen pfeife ich darauf, dass es nur einen Globus und nur eine Menschheit gibt. Für diese Selbstzeugung steht als Sinnbild die Bibel zeigt uns ja, wie alle heiligen Bücher, immer in Bildergalerien das Wachstum oder auch das verfehlte Wachstum unserer Seele. Dafür steht zum Beispiel für das Verfehlen der Maßzahl der Turmbau zu Babel. Und wenn die Maßzahl verfehlt wird, wird der Mensch maßlos und unvermessen. Parto, so hörten wir schon, ist im Spanischen also die Geburt. Und die Geburtshelferin ist die Partera, demnach die Teilerin und Verbinderin. Anders geht Geburt, die große Trenneinheit, nicht vonstatten. Hebammen sind wir alle. An den Fremden mag sein, auch in der Fremde lernen wir diese Zunft. Das Fremde kann nahe sein, wenn es nur fern genug ist. Aus diesem Strickmuster sind Verrate und Denunziationen, etwa nach dem Heimtücken. Nach diesen Waffen wurden gemäß Rundfunkverbrechengesetz solche verurteilt, die, wie mein Opa, im Krieg Feindseher gehört haben. Dann konnte es der Wohnungsnachbar sein, der vernaderte. Heimtücke? Das könnte freilich mich selbst betreffen, das eigene an mir, von dem ich immer glaube, dass es haarscharf das Gegenteil vom Fremden sei. Da sind wir mit Julia Kristeva an uns selbst. Sind wir doch selbst die, die wir uns eigenfremd und fremdeigen sind. Dimension 6. Weh dem, der keine Heimat hat. Nietzsches, weh dem, der keine Heimat hat, legt eine radikale Sehnsucht frei. Heimat auf Kosten von ist eine Stanze. Ausgewählt bin ich. Ausgestochen sind die anderen. Diese Stanze betrifft fanatisierte Dominanzansprüche über andere, genauer gesagt über die zu anderen Gemachten. Die passen in ein fantasiertes, aber realpolitisch umgesetztes Konzept von Exklusivität, ethnisch oder religiöser oder ethnisch-religiöser Reinheit nicht hinein. Religiös untermauerte Heimatkonzepte sind prinzipiell falsch aufgesetzt. Hierher passen die Eingliederungen von Heimat als Exklusivterritorium für sich selbst und niemand anderen. Selbst die politisch Verirrten und Verwirrten, ja gerade die, künden von Sehnsucht, freilich an falschen Orten. Und wie wir aus der Geschichte wissen, oft mit tödlich werdenden Botschaften. Es entstehen auf Bekenntnisschienen, auch in musikalischer Untermalung, problematische, mitunter pseudoreligiös oder esoterisch angehauchte, radikalisierte, heimatliche Bekenntnisschablonen. Die Herz-Jesu-Verehrung erfuhr in früheren Zeiten eine regionalpolitische Komponente, die nicht unbedingt weltoffen, katholisch, was ja allumfassend Katholos heißt, war und durchaus politisiert wurde. Es gab Bündnisse in Irland, übrigens auch in Tirol mit diesem Herzen Jesu, mit politischer Konnotation. Auf verschiedensten Ebenen entstehen Erzählungen über Zugehörigkeit und Nichtzugehörigkeit aller Art. Gemeinsamer Nenner sind scharf gezeichnete Freund-Feind-Schemata. Der ideologische Kanon, anderen einen Minderwert zuzuschreiben, ist die absolute Gewissheit, das Bessere, allein Wahre zu verkörpern. Das Richtige will dann opfermutig bezeugt und so manches Mal zur Schau bzw. zur Show gezeigt sein. Heimat bzw. Religion auf Kosten von präventiv abzulehnenden oder die Missionsgeschichte zeigt es auf, auf Kosten von zu Missionierenden, kombiniert mit dem Brechen ihres kulturellen und als fremd markierten religiösen Rückgrates, basiert auf dem Framing der anderen in ein Territorium hinein, in dem die Menschenwürde außer Kraft gesetzt ist. Bekenntnisheimat kann nie entgleisen, soweit Heimat wie Bekenntnis lauter ist. Die Geschichte vom Widerstand zeigt das recht deutlich. Ich denke dabei an den Widerstand seitens der Uiguren und Rohingya, der Tibeter und Jesiden. Ich denke an all jene, die in Lateinamerika von Todesschwadronen verfolgt sind, weil sie das tun, was in der Bergpredigt steht. Es geht bei Nietzsches, wie dem, der keine Heimat hat, um das jeweils konkrete Vis-à-vis, von Buber Du genannt. Zum Schluss stellen wir auch manchmal sprachlos fest, es gibt sie, die ungläubigen Gläubigen, die gläubigen Ungläubigen, aber auch die glaubend Gläubigen und die ungläubig Unglaubenden. Jeder, jede baut am mentalen, geistigen oder spirituell religiösen Haus. Die Weihe des Hauses durch Licht, durch Gott oder eine andere Schenkung liegt in der Demut. Dimension 7, Radix, die Wurzel. Magst du mal auf Wasser bringen? Sei so nett. Das Religiöse lässt inne werden. Das Religiöse lässt inne werden. Es darf ergreifen. Es fördert Tugenden wie jene der Langmütigkeit. Wie die Grundformulierungen des Religiösen sich nun in mein Wesen, leiblich, ich als Tempel Gottes, geistig, ich als Ort religiöser Memoria, seelisch, ich im Erdentransit zum Überleben einschreiben dürfen, ist meine Form zu antworten. Es ist auch Respons auf die Gnade hin. Tatsächlich hat der Zeitgeist so manche Resonanz zerschlagen. Das betraf viel von dem, dass der einst einmal den Vorfahren wertvoll war. Das betrifft von Renaissancen abgelöst Worte wie Heimat und Liebe. Die Liebe zum lokal geteilten, durchaus different zu sehenden Schicksalsraum betrifft auch Religion. Diese Liebe mag mit der Stärkung regionaler Identitäten einhergehen. Schön, wenn sie sich nicht in Egoismen oder psychoterritoriale Ansprüche ergießt, Heimat, Gott, Liebe wie Ehrfurcht, Dankbarkeit, Güte und Erbarmen zählen zu den weichen, wissenschaftlich so oft belächelten Wörtern. Überhaupt diese weichen Wörter wissenschaftlich oft nicht ernst genommen werden. Sie stehen sogenannten Hard Facts, Output und Effizienzorientierung sowie der Evidenzbasierung entgegen, weil die sind nicht operationstauglich genug. Taugen bestenfalls als Appendix zu narrativen Interviewführungen, um Gefühlswolken abzubilden. Die sogenannte weiche Worte gelten lassen, werden aus eben diesen Gründen mitunter spöttisch kommentiert. Aber wie Sie wissen, haben wegen solcher weicher Begriffe Menschen ihr Leben eingesetzt und oft genug Heimat und Leben verloren. Die Literaturwissenschaften müssen sich auflösen, dürften diese weichen Begriffe nicht mehr stehen dürfen. Der aktuelle Widerstand in der Ukraine ebenfalls. Die Politikwissenschaften kommen um Martin Luther Kings Worte, dass Spiritual Force, Soul Force sei, auch nicht herum. Wenngleich die Versuchung, das teilen sie mit vielen Erziehungswissenschaftlern, alles soziologisch aufzulösen, groß ist. Die Ehrwürdigkeit in diesen Worten liegt auf und die Ehrwürdigkeit ist diesen Worten vielfach genommen. Ihr Wert getötet. Das öffnet Wege zur Beleidigung aller Art. Die optischen, tonalen, über alle Sinne einströmenden Beleidigungen, spezielle Zusprechungen, gefälligst leiden zu sollen, treffen in der Tat. Sie treffen eine Wurzel. Die rechte Verbindung von Heimat und Religion verbietet ein Sprechen über die anderen unter Ausschluss dieser. Auch das Sprechen ist immer welt- wie menschenbildlich geleitet. Deshalb sollten wir immer die Faserungen der Diskursstränge ansehen. Habermas ist ja beizupflichten, wenn er Denkerinnen als Dienerinnen, ja als Hausmeisterinnen, binnen I jeweils, in den Gebäuden des Denkens erwähnt. Und dazu benötigen wir auch jeder zuerst mit sich selber ein Wurzelwerk. Einheit in versöhnter Verschiedenheit. Letzte Dimension, die Dimension 8, Heimat, Religion und die Herkunftsfrage. Beim Thema Heimat und Religion ist unsere europäische Identität hin zu Judentum und zum Islam, auch zu jenen spirituell Orientierten, die den Religionsgemeinschaften eher ferne stehen, zu Agnostikerinnen und Atheistinnen, mit betroffen. In der Tiefe vertragen sich Heimat und Religion nicht mit dumpfen Nationalismen, auch wenn solche in deren Namen bedient werden. Was wir von Reinheitsphilosophien in der Politik wissen, vor allem wenn sie religiös amalgamieren, kennen wir ja aus der Geschichte. Es sind auch jene, die nationale und religiöse Politik im Sinne eines auf Kosten von betreiben. Auf Kosten jener, die anders religiös oder gar nicht religiös sind und die von einem anderswo kommend in Europa nun Heimat suchen oder schon gefunden haben. Heimat und Religion berühren sich im Innersten, auch bei der Thematik der Endlichkeit des Lebens. Das hat seinen besonders volkstümlichen Ausdruck, etwa bei der Gestaltung von Marteln und Votivtafeln, auch bei Lebensabschiedszeremonien. Soll der Tod da heimatgebend sein? Heimat und Tod? Ja, Liebe und Tod ist literarisch tausendfach behandelt, auch philosophisch, psychoanalytisch. Ich denke etwa an die Trennung der Liebenden bei Igor Caruso, eine Phänomenologie des Todes. Aber Heimat und Tod? Ja, in wilderer Romanen mag sein. Trotzdem und ernsthaft befragt, die Widerstands- und die Exilliteratur zu Heimat und Tod geht tief. Man möchte bei diesen Themen meinen, dass es wohl keinen größeren Widerspruch geben könne. Sollte er in Balance gehalten werden oder gar bejaht sein? Berühren sich hier nicht Heimatliches und Religiöses in tiefster Form? Es muss uns bewusst sein, dass die Unfassbarkeit und Undeutbarkeit der Endlichkeit des Lebens in den verschiedenen kulturellen Gewandungen der Religionen verschiedenste Bild- und Sehnsuchtsentwürfe hinsichtlich der Abkünftigkeit und der Hinkünftigkeit des Menschen liefert. Spanne und Spannung sind rituell in unterschiedlichsten Schriften nachgespürt. Die Texte von Totenfeiern sind vielfach Hebammentexte, bergende Texte. Einen solchen will ich vorlesen. Doch zuerst die Vorgeschichte. In Zeiten der Verfolgung suchten Verfolgte immer schon Verstecke. In Wien lebten viele als sogenannte U-Boote. Auch Friedhöfe, Höhlen in Kappadokien, Katakomben waren solche Versteckorte. Eines dieser Verstecke war das Mausoleum des christlichen Kammersängers Josef Schwarz in Berlin-Weißensee. Sein Grab wurde über Nacht von verfolgten Juden als Heimstätte aufgesucht. Sie waren heimgesucht, was für ein Wort, und fanden eine. Martin Riesenburg erinnert sich. In der Mitte des Daches befand sich eine Glasplatte. Man hob diese immer in schmale Platte und suchte sich links oder rechts ein Ruhelager für die Nacht. Die Schutzengel der Befreiung waren russische Soldaten. Am Grab fanden sich die biblischen Worte, du bist meine Zuflucht für und für. Der Name für Friedhof, Sie erinnern sich, Bet Chaim, Haus des Lebens. Ja, da gäbe es jetzt vieles dazu zu sagen, aber ich kürze jetzt ein wenig und komme wirklich zum Schluss. Ich scrolle ein bisschen weiter bei mir. Das Interreligiöse wird dann fruchtbar, wenn man sich in eigener Religion, Kultur, Tradition, Sprache gut auskennt. Nur zwischen somewhere und somewhere kann schwerlich eine Brücke geschlagen sein. Martin Heidegger, selber nicht frei von Schatten politisierter Heimat, fasste die Tektonik zusammen. Wachsen heißt der Weite des Himmels sich öffnen und zugleich in das Dunkel der Erde wurzeln. Beim Thema Heimat und Religion ist immer auch, neben dem Freudvollen, ein Leidvolles, ist Trauerarbeit mit dabei. Geschieht es nicht, wird Heimat zu einem starren Begriff und wird damit ausbeutbar. Dann grenze ich aus und damit mich selbst ein. Das Trauern um die Heimat kann freilich auch Kräfte mobilisieren, diese Heimat, wenngleich verloren, bewusster wahrzunehmen und sie in jene seelische Geografie zu bringen, die den Kern jeder Erinnerung ausmacht, nämlich bei sich selber zu Gast zu sein. Das Schreiben über Heimat und Heimatverlust ist immer auch ein Schreiben über die Erinnerung, auch jener, die scheinbar alles daran setzen, sich nicht mehr erinnern zu müssen. Der Dialog gilt auch im Kleinsten. Dort hat er seine erste und wichtigste Heimstätte. Eine liebevollere Sicht auf unser Tun berührt die eigene Identität im Kern. Das heißt dann freilich bei sich zu sein und dem eigenen Ich ein Leben lang entgegenzuwachsen. Uns begegnet ja so heute das Heimatfinden als Heimfinden. In und trotz aller Gefährdungen. Beherbergen nennt sich im Französischen coucher. Und accoucher, das Entherbergen, ist einer der Ausdrücke für Gebären. Uns begegnete die Trennung als separare und das von Lacan in Anlehnung neologistisch gesetzte separere, sich selbst zeugen. Wir sprachen. Die Satzzeichen vom Anfang waren dabei treue Begleiter über Heimat und Religion. Beide stehen für Herberge. Und für beide gibt es Kippvarianten. Das Gekippte zeigt sich nicht nur als die Entherbergung anderer. Es zeigt sich auch darin, dass ich mich selbst als ein Findelkind setze. Das ist der Kern von Verrat. Das ist der Grund dafür, warum die meisten Religionsführer in der Flüchtlingsfrage doch eine klare Sprache sprechen. Europa ist dabei, sich zu entherbergen. Von einer Gegenläufigkeit des Wortsinnes ist politisch freilich keine Spur, denn zugleich wäre das Accouchement ja das Wort für Geburt. Die Erkenntnis dieser Trenneinheit könnte uns wachrütteln, zu lernen, dem Leben beizustehen. Denn Heimat wie Religion haben eigene Gravität, haben eigene Dynamik. Sie zeigen uns, dass Fragen in der Regel wegweisender sein können als Antworten. Allemal pendelt das Fragen zwischen einem Ich und einem Du. Dieses Du kann auch Heimstätte sein. Die erste Heimstätte, wenn es gut ging, schon pränatal väterlich begleitet, war die Mutter. Buber meinte, dass das wichtigste Wort in Ich und Du das Und sei. So ist es mit Heimat und Religion. Fragezeichen stehen ja selbstredend, haben ja wohl etwas mit Fragen zu tun. Ist nun das Fragezeichen das, was uns von Anfang an uns dieses Und erschließen darf, auch in dieser Stunde? Was Religion und Heimat verbindet, ist etwas zutiefst Radikales, bis zu den Wurzeln Radix Führendes. Es führt zu einem Faszinierenden. Dieses Radikale führt aber nicht nur zu einem Faszinosum. Es führt auch zu einem großen Erzittern, einem Tremendum. Es führt zu Heimweh. In ihm ist das Weh enthalten, aber auch das Heim. Sehnsucht ist ein Hinwehen, Hineinwehen, Heimwehen. Rilke schreibt davon. Es treibt der Wind im Winterwalde, die Flockenherde wie ein Hirt. Und manche Tanne ahnt wie Balde, sie fromm und lichterheilig wird. Es ist ein Wehen, mag sein, auch ein Wehen nach hineingeboren sein. Nach Wieder- oder nach Rückgeborensein, ein Wehen und ein Weh nach Hause. Es ist ein Heimatgedicht und doch ist ein Inneres berührt. Es ist kein Kirchenlied und auch kein Tempellied und doch ist das Gedicht durchstrahlt. Es weht etwas Liebes und Geheimnisvolles, Frohmachendes. Es weht ein Glanz herein. Das Gedicht verbindet beides, Heimat und Religion. Und die Fragezeichen, Rufezeichen, Bindestriche und Gedankenstriche, von denen wir anfangs sprachen, die scheinen mit uns zu schaukeln. Dankeschön.